und ja, der Ton läuft und wird nachher veröffentlicht. Im zweiten Teil der heutigen Sitzung möchte ich mit Ihnen etwas diskutieren, noch ein bisschen über den Stand der Arbeiten berichten und auch etwas Arbeit verteilen, das vertagen ich aber. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, Herr Mrozek ist hier hauptamtlich Mitarbeiter am Dokumentationszentrum für die Opfer deutscher Diktaturen. Der Berufsweg war etwas verkrümmt und umständlich. Er ist ausgebildeter Archivar und erst nach seiner Archivarsausbildung an die Universität zurückgekehrt. Und dieses möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Fred Mrozek sitzt hier mit Recht. Er ist einer, für mich wenigstens, der wesentlichen Träger der Erneuerung des Faches Geschichte. Denn ohne ihn stünde ich nicht hier. Und einige von Ihnen säßen vielleicht nicht hier. Also Fred Mrozek war der Erste, der 1990 nach Hamburg kam und mich aufforderte, nach Rostock zu kommen. Ich habe das ernst genommen. Auch das geht nicht geradlinig, wie Sie wissen. Und geht schon gar nicht, Christian, an Ihre Adresse sei das gesagt, nur von Karrieredenken her oder von egoistischen Motiven her. Da spielen auch andere Dinge noch eine Rolle. Aber ich möchte das hier erwähnen. Insoweit ist also Fred Mrozek erfahren in der DDR-Ausbildung, Abteilung Geschichte. Und er hat auch die Erneuerung mitgetragen. Und das, was Udo Michalik aus dem letzten Studienjahr berichten konnte, als sozusagen, ja, die DDR war ganz sanft und nicht wahr, wie soll man sagen, zahnlos wurde, Fred Mrozek kennt also noch die frühere Zeit und hat jetzt Zeit bis 14.15 Uhr und er hat jetzt das Wort.
Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie mir jetzt hier zuhören wollen und ich bin nun gezwungen, so auf die Schnelle so ein bisschen, ich weiß jetzt eine halbe Stunde, dass ich reden soll und ja, habe so eine halbe Stunde lang Zeit gehabt, mein Leben Revue passieren zu lassen und versuche jetzt so mal vielleicht auch die wichtigsten Stationen Ihnen zu erläutern. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich muss da schon auch in meiner Kindheit anfangen, weil es natürlich, weil ich in einem Staat aufgewachsen bin, auch von in diesem Staat erzogen worden bin, den es ja heute nicht mehr gibt. Und ich betrachte meine DDR-Karriere eigentlich als eine typische Karriere von jemandem, der dort Abitur gemacht hat und studiert hat. Ich weiß, dass es bei Christian da Brüche gegeben hat, aber wenn eben was Bestimmtes passiert wäre, hättest du möglicherweise eben auch so eine Karriere gemacht, wie ich gemacht habe. Also ich wurde 1965 in Parchim geboren. Das ist eine Stadt, die hatte damals 28.000 Einwohner und 20.000 Sowjetsoldaten. Also diese Soldaten prägten natürlich diese Stadt auf eine, wie ich finde, sehr hässliche Art und Weise. Meine Eltern sind Vertriebene, meine Mutter ist Bessarabiendeutsche, das ist heute Moldawien. Mein Vater ist Ostpreuße und ich bin aufgewachsen in einem Dorf, das hatte nach dem Krieg über 600 Einwohner und in den 70er Jahren nur noch 90 Einwohner. Ne? Die kannte man dann natürlich dort alle und es war für mich so als Art Flüchtlingskind im Nachhinein betrachtet, in den 70er Jahren dort nicht einfach unterzukommen. Meine Mutter ist eine Frau, ein sehr liebevoller Mensch, der dafür gesorgt hat, oder für den klar war, dass ihre Kinder irgendwie Karriere machen sollten. Also man hatte sich in der DDR eingerichtet, meine Eltern sind auch in die SED eingetreten, zu einem Zeitpunkt, als man sich nicht mehr dagegen wehren konnte, wenn man eben Karriere machen will, Ende der 70er Jahre. Sie hat meinen Vater überzeugt, mein Vater ist ihr heute noch böse dafür, der wollte eigentlich gar nicht so richtig, aber sie haben das eben aber auch für ihre Kinder getan, weil sie eben wollten, dass ihre Kinder Abitur machen können und dass sie und studieren können. Und in diesem Dorf ist eben die Situation gewesen, dass meine Familie dorthin gezogen ist zu einem Zeitpunkt, als diese ländliche Gesellschaft in einem Umbruch war. Man hat die Bauern enteignet, die Bauern waren in der Landwirtschaft drinne und nun kamen diese neuen Lehrer, meine Mutter als junge Frau, die dann nun auch begannen, dieses, waren ja mehrere, die dort zuzogen, die nun auch begannen, dieses Dorf kulturell zu prägen. Und also ich kann mich immer noch sehr deutlich an eine Episode in meiner Kindheit erinnern. Wir spielten Fußball, also ich war immer ein recht guter Sportler, habe auch viel Leichtathletik gemacht, ich wollte eigentlich Profifußballer werden, will ich heute noch. Und ich habe ein Tor geschossen, freute mich ganz furchtbar darüber und die Bauern kamen, das muss so gegen 18 Uhr gewesen sein im Sommer, die kamen so nach Hause und ich machte einen furchtbaren Krach ob dieses Tores und dann kam einer von diesen Bauern zu mir und Also das ist jemand gewesen, der eben also viel verloren hatte durch die DDR und der nahm dann dieses Bürschchen von den Vertriebenen, also wir hatten ja dann irgendwie noch so Schuld, das waren die Neuen, und der hat mich dann geschüttelt und hat mich furchtbar verdroschen vor allen anderen Kindern, hat immer, hier wird nicht geschrien. Das war, der hat so seine Wut an mir ausgelassen, bin dann natürlich also heulend schreien zu meiner Mutter hin, wollte mich beschweren, die hat dann immer versucht, das so ein bisschen zu begründen und so weiter. Es war nicht einfach in diesem Dorf dort zu leben, und wenn sich die Reste der Familie trafen, von Vaters Seite haben nur wenige den Krieg überlebt, es war die Großmutter und drei Kinder, die anderen sind wirklich also brutal umgebracht worden von den Sowjets in Ostpreußen. Wenn die Teile der Familie sich trafen, dann spielte natürlich diese Flucht und Vertreibung immer eine ganz große Rolle. Ne? Und damals ist mir so eine Art, so ein Doppelgewissen eingepflanzt worden. Also Oma sprach natürlich, wenn sie auch von der NVA sprach, sprach sie heute noch, also sprach sie immer von der Wehrmacht. Das hat die also nie so richtig geschnitten, dass da neue Verhältnisse waren. Und im Familienkreis wurde dann eben so die Geschichte erzählt, wie man sie selbst erlebt hatte. Und da waren die Russen, das waren Verbrecher, eindeutig. Darüber konnten die, da konnte man auch nie über seinen Schatten springen. Und mir wurde natürlich immer gesagt, du pass mal auf, also was du hier hörst zu Hause, das spielt in der Schule für dich bitte überhaupt kein Thema. Darüber wird nicht geredet. Und da gibt es dann immer so eine ganze Reihe von Schlüsselepisoden, die da ganz wesentlich sind. Ich interessierte mich immer schon für Geschichte und dann kam, hatten wir gerade den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges behandelt und natürlich wurde der Hitler-Stalin-Pakt nicht erwähnt und natürlich wurde nicht erwähnt, dass die Sowjets eben am 18. September auch eingerückt sind, und ich war ihm sehr interessiert und erzählte unserem Nachbarn, der den Polenfeldzug mitgemacht hatte, was ich in der Schule gelernt habe. Und dann sagte der zu mir, nee, mein Freundchen, das war ganz anders. Ich habe da mitgemacht damals. Und dann erzählte mir eben, also, dass der Pole, dass die Sowjetunion von der anderen Seite kam und dass das ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis war. Und da gab es auch noch dann Aufteilungen von Gebieten und so weiter und so fort zwischen diesen beiden Diktatoren. Und das erzählte ich dann wieder meinen Eltern abends am Armutstisch. Also hört mal zu, also in der Schule so. Und der Onkel erzählt mir das so rum. Und da sagte, ja, das ist schon so gewesen, aber das darf man heute so nicht sagen und das behältst du bitte für dich. Das ist der erste Punkt gewesen, also ganz deutliche ein Geschichtsverständnis der SED, das eben bis in die private Sphäre reinragte. Und der zweite Punkt war eben die ganze Rolle des Westfernsehens. Mein Vater war vom Beruf Schmied, also jemand, der also eine Körperkraft hat, auch heute noch, die ist unwahrscheinlich, also das ist, also hat richtig Körperkraft gehabt und er war technisch sehr interessiert. Also wenn die Familie ein Auto brauchte, dann würde so ein altes Teil gekauft, dann wurde sich das zusammengebaut. Und wenn eine Hollywood-Schaukel gebrauchte, wurde die gebaut. Und ich habe in meiner Jugend an zwei großen Häusern mitgebaut, also richtig gearbeitet. Und der Vater holte dann natürlich alle möglichen Fernsehsachen ran und baute einen Konverter zusammen. Und damit konnte man Westfernsehen empfangen, ARD und ZDF. Und das haben wir natürlich geguckt, ganz klar. Und wenn ich dann zur Schule kam, dann wurde dann Dakteri gab's und was gab's noch, Christian, was hat man da geguckt? Also irgendwelche Folgen immer so, ja, so ein Kram dort. Und Dick und Doof haben wir viel geguckt und so weiter. Also diese ganzen kapitalistischen Serien. Ja? Ja, das weiß ich jetzt alles gar nicht mehr. Jedenfalls waren die Kinder in der Schule, in der Pause, haben dann immer unheimlich begeistert davon erzählt, wie man, dass man eben, welche Filme man gesehen hat, und ich musste aufpassen, und ich habe aufgepasst. Und manchmal rutschte mir dann doch sowas raus, dann guckten die mich alle an. Und guckt ihr auch Westfernsehen? Nee, das habe ich bloß erzählt, weil ihr das so erzählt habt. Im Dorf war das ein offenes Geheimnis, dass da jeder da Westfernsehen geguckt hat. Aber es war eben für die Karriere, wir hatten einen Direktor, das war ein ziemlich roter Hund, das muss ich ganz deutlich so sagen. Der Sohn stand dann immer in den Diskussionen auf am Montag und sagte also, er könne jetzt hier wirklich nicht mitreden über Westfernsehen, weil bei ihnen würden wirklich kein Westfernsehen geguckt. Also die waren so überzeugt, das war nun mal so. Und da musste man eben aufpassen, dass man da nicht in ein schiefes Fahrwasser gerät. Die EOS, das war also die erweiterte Oberschule Abitur, das war natürlich schon problematisch für uns, weil die SED zu verschiedenen Zeitpunkten eine ganz unterschiedliche Schulpolitik fuhr. Nur war es so, dass Ende der 70er Jahre verstärkt Jungen aufgenommen worden sind. Und Anfang der 80er Jahre drehte das komplett. Da hatten dann mit einmal Mädchen mehr Chance. Was weiß ich warum. Und eine Sache war natürlich immer sakrosankt, Offiziersanwerber, Bewerber. Ne? Also derjenige, der 25 Jahre gehen wollte, der sich dafür verpflichtet hat, in der 8. Klasse, also mit 14 Jahren, der konnte dumm sein wie ein Brot, der hat das dann eben trotzdem bekommen, dieses Abitur, die Möglichkeit, Abitur zu machen. Es gab in der Kreisstadt Parchim eine einzige Schule mit ungefähr 200 Schülern, die dort Abitur gemacht haben. Und nun ging es eben sehr frühzeitig darum, mich so zu lancieren, von meinen Leistungen war das kein Problem, aber auch politisch so zu lancieren, dass ich eben Abitur machen kann. Und deshalb ist meine Mutter in die Partei eingetreten, muss ich ganz deutlich so sagen, mein Vater auch. Deshalb wurde mir sehr frühzeitig gesagt, pass mal auf, mein Freund, wir wollen hier keinen Ärger haben. Du sagst, du gehst 3 Jahre zur Armee. Ich habe gar nicht gewusst, was das bedeutet eigentlich. Ne? Und deshalb bin ich natürlich auch politisch aktiv gewesen, als Agitator. Hinzu kam noch meine sportliche Karriere, dass man eben durch Sport, das war sehr anerkannt in der DDR, da habe ich dann auch verschiedene Reisen machen dürfen, so ein Fest des Roten Oktobers 1977 nach Berlin, also 50 Jahre Oktoberrevolution, erstmals in der Hauptstadt der DDR gewesen. Fahnenappell, alles ist angetreten und Fred Morzek nach vorne und für deine 15 Medaillen, die du gewonnen hast, wirst du zum Fest des Roten Oktobers delegiert. Ich war stolz wie Bolle damals. Und dann sagt diese Pionierleiterin noch zu mir, und im Auftrag der Grundorganisation geben wir dir noch ein Tagebuch mit und dann sollte ich dann jeden Tag meine Eindrücke über Berlin da reinschreiben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Da habe ich mich sowas von gequält, da über Berlin was zu schreiben. Ich war das allererste Mal in Berlin. Wir hatten so eine Pujoni-Mützen auf mit einem roten Stern dran. Dann haben wir so einen Pionier-Parker bekommen, so einen Pionier-Anorak und dann rannten wir da durch Berlin. Die Bevölkerung, die hat uns natürlich sehr kritisch aufgenommen und ich bin da geschädigt für mein Leben. Ich weiß, ich bin im Alexanderplatz rein und da war so ein Schnellimbiss, würde man heute sagen, da war eine Drehtür. Ja, Mensch, ich habe zum ersten Mal im Leben eine Drehtür gesehen, 1977, und dann schob mich so eine Berlinerin dann so und dann so durch und dann kamen die dann so raus und irgendwie hatte ich mich da nicht richtig verhalten in der Drehtür und dann bölkte die mich da an einem Berliner Unterton an, so dass im Berliner Slang, ob ich zu dumm sei, eine Drehtür zu benutzen, war ich damals, gebe ich zu. Und ich habe es dann aber auf jeden Fall geschafft, zum Abitur zugelassen zu werden und bin eigentlich seit der 8. Klasse aus dem Haus raus. Ne? Das ist natürlich für ein Muttersöhnchen, der ich bin, auch heute noch bin, dazu stehe ich, das ist hart gewesen. Also ich bin in ein Internat gekommen und in diesem Internat herrschten, also mit 14 Jahren ins Internat, herrschten harte Regeln. Ganz klar, die neunten Klasse mussten sauber machen, die mussten ihren ganzen, also die niederen Arbeiten quasi verrichten. Es gab Zeiten, wo eben Mittagsschlaf oder Mittagsruhe gehalten wurde. Es gab Zeiten, wo man Hausarbeiten machen musste. Es war also ziemlich militärisch durchorganisiert, diese ganze Sache, dieses Internat dort. Ne? Und meine Eltern, ich will das vielleicht, das Abitur, diese Abiturzeit will ich vielleicht auch so ein bisschen abkürzen, ist ja nicht wichtig, aber alleine schon Abitur machen zu können in der DDR, das war schon was, das hat nicht jeder gedurft. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die also trotz hervorragender Leistung eben nicht zugelassen worden sind. Und in meiner Klasse war Martin Frankenberg war Christ, der Vater war in der evangelischen Kirche und wir haben uns irgendwie gleich gut verstanden, wir mochten einander. Ne? Ich kam gut aus, war ein lustiger Kerl, hat auch ganz anders gedacht, so als ich so mit meinem Sozialismus. Und dann nahm ich der Direktor zur Seite und sagte, du pass mal auf, ich habe mitbekommen, du bist der Freund von dem Martin und du weißt ja, Martin ist Christ und du, wenn es da was gibt, wenn der anfängt in der Klasse so religiöse Arbeit zu machen, oder so, euch christlich, dann musst du das bescheiden, dann musst du das sagen. Das musst du mir sagen, das möchte ich nicht. Ne? Und Martin hat sich damit immer absolut zurückgehalten. Er wusste ganz genau, dass er da nicht irgendwie die Klappe aufmachen kann. Der hat immer sein Blauhemd angehabt und hat da sich in den politischen Diskussionen versucht zu beteiligen. Nicht zu doll, aber also das ist noch nicht. Das ist 1983 gewesen. Also ne, also noch relativ spät in der DDR und das war quasi der erste Christ, der dort eben Abitur machen durfte. Dann ging es zur ging es zum Studium. Ich wollte Sport studieren. Das erste Mal in Rostock. Ich will Ihnen jetzt nicht erzählen, da gab es auch eine super peinliche Situation, hier mit dem Bus fahren, wo ich zu dusselig war. Und bin dann auch zum Waldessaum und habe die Sportaufnahmeprüfung dann dort gemacht. Und habe den Sport auch bestanden. Und dann hat der Arzt mir ein Schnitt durch die Rechnung gemacht. Ich habe irgendwie die Scheuermannsche Krankheit im Rücken und dann durfte man nicht Sport studieren und das ging dann eben nicht. Ich war also zutiefst betrübt und es war damals so, dass Sie sich für ein Fach bewerben mussten. Sie können also nicht sagen, ich will jetzt hier Geschichte studieren oder ich will Medizin studieren, sondern man musste sich bei der zentralen Vergabestelle in Berlin, musste man sich bewerben, man durfte ein Hauptfach angeben und man durfte ein Nebenfach angeben. Es gab ja viele, die wollten Medizin studieren oder die hatten irgendwelche Illusionen, das hat natürlich alles nicht geklappt. Ne? Bei mir war der erste Wunsch dann Geschichte, eigentlich wollte ich Geschichte Sport machen, bin sehr froh, dass ich das nicht getan habe. Und dann hatte mein Direktor, mit dem ich eigentlich ganz gut ist, man sagte, Mensch, dann mach doch Geschichte Deutsch. Ne? Und Geschichte Deutsch hat dann auch sofort geklappt. Man wurde dann in einen zentralen Raum, also alle Abiturienten saßen zusammen vor dem Abitur noch, in der 11. Klasse zusammen. Und dann wurde vorgelesen, welche Studienrichtung, also wer was studiert, ne? Und jemand, der beispielsweise sowas so wie Verkehrswirtschaft hatte oder irgendwie so ein Kram, das sind also begehrte Sachen gewesen, oder Medizin, das hat nicht bei jedem geklappt. Und in einigen Fällen haben die den eiskalt dann nach Leipzig geschickt, Marxismus-Leninismus zu studieren. Überlegen Sie das mal. Also Leute, die überhaupt gar kein Interesse dazu hatten, haben dann, ja, du kannst studieren bei uns in der DDR, gehst nach Leipzig, machst ML. Da gab's Tränen, die haben geheult. Also einige haben gejubelt, die haben es dann wirklich bekommen. Und einige waren zutiefst erschrocken und waren traurig. Und ich habe das bis heute nicht begriffen, wonach das geht eigentlich. Ich habe nicht begriffen, also Leistungen spielten keine Rolle. Das weiß ich noch. Also man hat sicherlich bei einigen Schülern gesagt, wo die Eltern bei der Partei waren oder wo man eben, da hat man eben gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und dann machen wir das da mal so. Aber es ist schon eine ziemlich schwere Situation gewesen. Zu den Berufsoffiziersbewerbern muss man sagen, dass die Masse von denen unheimlich nette Kerle waren, aber wirklich also so dumm wie die Sowjetunion groß. Und die haben also wirklich, nein, also es haben die wenigsten das Abitur geschafft. Es sind eine ganze Reihe von Leuten abgegangen. Da gab es so richtig Bewerberkollektive, die durften also bevorzugt Fahrerlaubnis machen. Und wurden auch mit denen, die mussten regelmäßig zum Wehrkreiskommando, es wurde auch mit denen gesprochen, wie es denn, warum es in der Schule nicht so klappt, es wurde Hilfestellungen geleistet und so weiter und so fort. Das war schon, war für die sicherlich auch eine schwere Zeit. Da sind einige von abgegangen. Ja, dann ist man mit dem Abitur fertig gewesen und hatte so ein bisschen Freizeit. Ich bin im September fertig geworden und musste dann, Ende Oktober wurde ich eingezogen und bin das letzte Mal dann noch in Urlaub gefahren. Wissen Sie, jeden Montag Fahnenappell, jeden Montag steht der Direktor vorne und er gibt dir das Gefühl, du bist derjenige, der zukünftig diesen Staat leiten wird. So hat man ja auch mit uns gesprochen. Wir sind die Kader der Zukunft. Wir sind kleine Sozialisten, wir sind große Sozialisten gewesen. Wir waren auf jeden Fall auch in einem gewissen auch humanistisch erzogen, ohne Frage, ne? Und dann bin ich dann in Urlaub gefahren mit meinem Freund, der hatte einen Skoda bekommen von seinem Vater und wir fuhren in die GSSR und ich hatte dann, wie es so ist, also junge Leute, die Kassetten, die Westkassetten lagen rum. Ich weiß, der Titel von Grönemeyer Männer war gerade so in 1984 und der wurde dann hoch und runter gehört. Und so fuhren wir in Bad Schandau an die Grenze ran. Und dann war da so eine Grenzbeamtin und ich habe dann auch eine dumme Bemerkung gemacht noch irgendwie. Jedenfalls sollten wir aussteigen, mussten unsere Taschen mitnehmen und den Kassettenrekorder in einen Raum rein und sollten dort durchleuchtet werden. Und also das mir als Sozialist, als jemand, der die DDR nie in Frage stellt, ich war empört, zutiefst empört und habe mit meiner großen Klappe dann auch noch gesagt, sie sollen mal gucken, der Kassettenrekorder funktioniert nicht richtig, die Potentiometer, sie sollen mal sehen, was daran ist, ob man das Schnarren wegkriegt. Oh, da hatte ich was gesagt. Dann sind wir rangefahren, dann wurden wir richtig raus und wir mussten das ganze Auto auseinandernehmen. Ne? Ich war also, dann auch so, ich sage, ich mache hier gar nichts. Und so. Das macht man eine Stunde lang, dann baut man schön und dann zeigt man denen alles. Das war schon Erniedrigung pur gewesen, wo ich mich dann fragte, wo ist denn diese Freundschaft unter den sozialistischen Staaten? Dann fuhren wir weiter in diesem Urlaub, der eine Woche dauerte, fuhren zur Schneekoppe. Was ich nicht wusste, war, die Schneekoppe war Grenzgebiet. Also oben war Polen, GSSR. Auf der anderen Seite, auf der polnischen Seite, war irgend so eine Kathedrale. Und ich war nur in die tschechische Seite eingereist und ich bin in die Kathedrale rein. Auf der polnischen Seite wollte wieder raus. Da standen zwei Grenzposten, haben mich festgenommen. Und das sind so Sachen, wo man sich dann, wird dann wirklich das Weltbild so ein bisschen angekratzt, ja. Ja, und dann kam die ganze Zeit der Armee, und ich bin kein militärischer Mensch, ich habe das also immer gehasst, und das ist Folter gewesen. Das ist wirklich Folter gewesen in einer Art und Weise, die ich, glaube ich, auch heute noch nicht so richtig überwunden habe. Man ist ausgebildet worden in Bad Düben, ich würde sagen heute Luftwaffe, Luftverteidigung und so, irgendwie hieß das da so. Und als ich meine Eltern das erste Mal nach 2 Monaten wiedersehen durfte, ich weiß, ich habe geheult. Ich habe richtig geheult, weil der Drill, und das war so groß, man ist auch nicht rausgekommen, man hat keinen Urlaub gekriegt, mehrere Monate nicht. Dann musste man im Winter als billige Arbeitskraft in die Braunkohle, es war ein harter Winter, da hat die NVA immer die Soldaten dann an die Betriebe verkauft. Und da habe ich dann, muss ich auch sagen, erste erschreckende Bekanntschaft mit dem Alkohol gemacht. Was willst du machen jeden Abend da? Also zu lesen gab's nichts, Radio durftest du nicht hören. Dann sollte man immer in diesen Büchern lesen hier, vom Sinn des Soldatseins oder irgend so ein Kram. Das kann man sich nicht antun. Ich habe wirklich verzweifelt, ein halbes Jahr verzweifelt gesucht, irgendeinen Sinn in dieser NVA-Zeit. Ich habe mir diese Atomfilme, diese Propagandafilme angeguckt, wie man sich vor der Atombombe schützt. Wir sind also Atombombe fällt und also Füße weg vom Epizentrum und möglichst hinter so einen Busch werfen und dann schnell diese grüne Plane rübernehmen, um mir dann irgendwie, ja, jetzt muss das irgendwas Praktisches, muss doch dieser Blödsinn haben, den man dort bekommt, ne? Und bin dann, nach dem halben Jahr bin ich dann weitergereicht worden in die Dienststellen rein, in Prangendorf bei Tessin, nur 100 Kilometer von zu Hause weg, und bin dann natürlich auch die ersten Monate nicht rausgekommen. Und das ist natürlich eine EK-Bewegung gewesen, erstmal mit den Menschen umgegangen, also die älteren Diensthand, die Halbjahre, das war erniedrigend. Ich weiß ja nun durch meinen Job, den ich hier mache, wo diese Offiziere heute sitzen und dass sie teilweise pädagogische Berufe haben, große Privatschulen leiten, also da kommt es mir heute noch die Galle hoch. Ja, also das ist schon ziemlich, ziemlich hart ist das. Und dort habe ich dann das erste Mal mit einem Staatssicherheitsoffizier Bekanntschaft gemacht, wurde vorgeladen zu einem Gespräch. Ich muss dazu sagen, dieses Gebiet in Prangendorf war militärisch ziemlich wichtig. Wir haben auch sehr viel mit sowjetischen Soldaten zusammengearbeitet, mit sowjetischen Offizieren, weil das war eine Luftabwehrstation, die das AVEX-System unter Beschuss hatte. Diesen Blackbird, der nicht zu sehen ist, dieses Tarnflugzeug. Und die E3A, das ist so eine Passagiermaschine mit so einem Propeller oben drauf, und die flog damals immer über Frankfurt am Main 8 in der Luft. Und der hat quasi die ganzen Bomber der NATO angeleitet. Und in diesem Kriegsfall, das war unser Auftrag, wären auf das Teil 48 Raketen geflogen. Und ich war so ein Funkmechaniker, ich musste immer gucken, wo die ist. Und habe dann eben auch gesehen, ich meine, die Bundis, die haben sich natürlich, die Nazis, einen Witz draus gemacht. Also am Freitag um 10 Uhr, dann merkte man, der Luftraum war leer, die fuhren alle nach Hause, da hätte man eigentlich angreifen müssen. So, und dann haben wir natürlich übelste Übungen gemacht und Probealarme, und die wussten auch ganz genau, wie es funktioniert. Dann haben die dann so Angriffe auf die DDR-Grenze geflogen, und dann jedes Mal immer der gleiche Mist, man hat auch schon gar nicht mehr hingehört. Direkter Grenzanflug auf die Grenze der DDR. Und dann wir alle Raketen draufgerichtet. Das merken die natürlich, wenn die angestrahlt werden. Die Russen waren oben mit ihren Abfangjägern und Hubschraubern. Ne? Und dann drehten die wirklich so einen Kilometer vor der Grenze ab und flogen wieder zurück. Aber bei uns war jedes Mal ein totales Theater. Und weil diese Raketenstation so eine hohe Reichweite von um die 300 Kilometer hatte, habe ich auch Bekanntschaft gemacht mit Honecker und den ganzen Größen. Die sind ganz neu eingeweiht worden, diese Station dort. Man sieht die auch noch in Prangendorf. Und da kam dann Honecker. Und das Dumme ist, Honecker hat Monate vorher bekannt gegeben, dann und dann im Sommer 1985 werde ich diese Raketenstation begutachten. Das führte dazu, dass jeder kleine Funktionär und jeder kleine General der DDR eine Vorabnahme gemacht hat davon. Wissen Sie, und wenn man so erzählt, so Rasengrünstreichen, Waldhaken, habe ich ja gelacht, wenn die... Ich habe es alles gemacht. Ich habe das alles gemacht. Ich habe Rasen gepinselt, ich habe Rasen gepflanzt, ich habe den Wald gehakt, damit das alles bleibt. All diesen ganzen Blödsinn. Und da fragst du dich dann wirklich, was ist das noch für Sozialismus? Dann kam Honecker endlich, und die Russen waren nun abgezogen dort, die Raketen waren eingerichtet, und Honecker Honecker kam an und die gesamte Dienststelle wurde der Stadtsicherheit übergeben. Die haben so eine Angst gehabt von den eigenen Soldaten. Ich sollte eigentlich auf Wache aufziehen. Nun war bekannt, dass ich Westverwandtschaft hatte. Ich durfte auch nicht mit zum Flarraketenschießen nach Kasachstan. Da haben die so auf Cruise-Missiles-Imitationen geschossen. Ein Glück, ich hatte auch gar keinen Bock dazu. Und die kamen dann an, die Stadtsicherheit hat das quasi alles übernommen. Unter dem Wachtisch des Wachhabenden saßen Stasi-Offizier. Die Kalaschnikow, die mussten entkernt werden, damit da keiner auf die Idee kommt, da Honecker umzunieten. Also das ist also skurril gewesen, was da passierte. Wir wurden alle weggeschlossen in die großen Maschinenhallen, in die Hallen, wo die Kriegstechnik, also so die großen LKWs und sowas standen. Und da hatte man sich auch was Besonderes eingefallen lassen. Ich habe dann mit vielen anderen Soldaten auch, habe ich dann die Reifen, diese Riesenreifen mit Schuhcreme, haben wir die geputzt. Ja, damit das ist ein irrer Kram. Wissen Sie, und dann entsteht dummerweise unter den Soldaten sowas wie ein Kameradschaftsgefühl, was ich eigentlich für tödlich halte. Ja, also Leute, mit denen du im privaten Leben nie was zu tun hast, weil sie eben Alkohol ganz groß schreiben, weil sie auch wenig im Kopf haben. Ich will da überhaupt jetzt nicht mehr, aber mit denen bist du zusammen 3 Jahre lang. Und irgendwie musst du mit denen ja klarkommen. Und weil eben das kulturelle Angebot gleich null ist, fängt man dann eben an, also ja, es war gleich null da auf dem Feld, wo wir gewohnt haben, fängt man dann an, eben wirklich Alkohol zu trinken. Und ich weiß, wir haben kolliweise, Bier ja gar nicht, weil Bier, das lohnt sich ja nicht, wenn man das schmuggelt, kolliweise Schnaps in diese Dienststellen reingetragen. Geschmuggelt, reingefahren mit Autos, was weiß ich. Und in dem einen Fall war es wirklich so, da war die ganze Kompanie betrunken am Wochenende, nach der Vorführung mit Honecker. Und für Alkoholvergehen stand Gefängnis drauf. Ich habe auch einmal gesessen, 3 Tage, bloß als Dreijährige durfte man insgesamt 30 Tage sitzen, ohne es nachzudienen. Und da wurden sie dann so ein bisschen wach und haben geguckt, was machen wir eigentlich mit unseren Leuten. Und das war auch wieder so eine Situation, es gab eine Auswertung, es gab die Auswertung dieses Honecker-Besuchs und die Offiziere, der führende Offizier der Kompaniechef durfte daran teilnehmen, die einfachen Hoschis, so wie wir natürlich nicht. Und der hat uns das dann natürlich beim Appell weitererzählt. Und was mich sehr beeindruckte war, Erich Honecker soll gesagt haben, also dass wir uns nicht vorstellen müssen, dass er nicht weiß, was wir gerade die letzten Wochen so durch haben. Ne? Das sagt, mein Gott, ist doch ein Staatsmann, ein Kommunist, also ganz offensichtlich, also an der Basis stimmt es wohl nicht. Da oben, die wissen doch wohl schon Bescheid, irgendwie muss das dann so, also dieses Verhältnis von Regierung und oder Parteiführung und irgendwo sitzen, woanders sitzen die Leute, die dort Sand ins Getriebe streuen. Ne? Das war damals so meine Einstellung und dann bin ich dann endlich 1987 im Ende Oktober rausgekommen. Das Studium ging schon im September los. Und Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie befreiend das ist, wenn man dann endlich rauskommt. Also und dann noch mit einmal diese Stadt Rostock. Das war gigantisch, ne? Ich bin hierher gekommen, musste mich in der Sektion Geschichte melden. Die Sektion war am Bahnhof seinerzeit. Es gab Studienberater. Wir waren in Seminargruppen zusammengefasst. Das heißt, man hat von Anfang bis Ende auch zusammen studiert, aber das juckte mich erstmal noch gar nicht so, ne? Ich bin dann hin in die Studentenwohnheime, also jeder hatte einen Studenten, einen Schlafplatz bekommen. Und zwar, das wissen Sie sicherlich, im Tierfeld, der alte LT und der Meli, dazwischen war alles voller Baracken. Und da hatte man uns gesagt, das hätte die FDJ in Anfang der 50er Jahre in einem freiwilligen Aufbau, Aktionen hätten die das geschaffen. Da waren dann in der Verwaltungsstelle, waren dann auch noch Wandzeitungen wie in den 50er Jahren, Leute im Blauhemd dort geschuftet haben. Und nach der Wende 1990 kam dann ein Russe rein bei mir ins Zimmer und wollte unbedingt mal sein Zimmer fotografieren, in dem er während des Zweiten Weltkrieges als Gefangener war. Also ne, das war ein Gefangenenlager der Organisation TOT gewesen, die man als Studentenwohnheime umfunktioniert hatte. Und das war ein unheimlich niedriges Niveau, wie wir lebten. Wir mussten selbst heizen, es waren Pappwände. Wir haben die Kohlen geholt, irgendwie so 100 Meter weiter war so ein Kohlenstall und da hat man dann so die Braunkohle, das war ja auch teilweise Schrott, ich weiß nicht, es sollte ursprünglich draußen abgeladen werden und der Hausmeister hatte dann rangeschrieben mit dicker Farbe an die Stelle, wo die Kohle hin sollte, an eine Wand, hier Brie, und dann wusste er nicht, wie Brikett geschrieben wird, hat er das durchgeschrieben, hatte Kohle abladen. Die Ablöse wollte er sich dann auch nicht geben. Und man muss aber auch sagen, Elend verbindet. Ne? Es war ein unheimliches Gemeinschaftsgefühl. Jeder war gleich auf einem ganz niedrigen Niveau. Die Unterkunft kostete 5 Mark im Monat. Warm, ich meine, heizen musste es ja selbst. Die Toiletten waren, also die sanitären Einrichtungen waren in einem erbärmlichen, schmutzigen Zustand, so dass ich dann beschlossen habe mit meinem Freund Jens Hildebrand, dass wir eine Toilette sauber machen würden, richtig säubern würden, und dann haben wir draußen rangeschoben, sie zugeschlossen von außen, haben raus und dann defekt. Und das hielt dann ein paar Wochen vor, und dann haben die anderen natürlich mitbekommen. Ne? So, dann gab es diese großen Kühlschränke, die waren nicht abgeschlossen und du konntest da nichts hinlegen zu essen, das war alles weggeklaut dann irgendwie. Das war schon ziemlich komisch alles. Ich war eigentlich gar nicht mehr, ich war wie gesagt so Nachzügler. Die anderen Studenten hatten sich alle schon kennengelernt. Ne? Man beginnt das Studium, womit im Sozialismus? Beim anständigen Arbeitseinsatz. Die haben dann 3 Wochen Äpfel geerntet. Äpfel oder waren mehr Kartoffelernte, irgend so ein Kram. Ja, ja. Und da haben die sich schon kennengelernt, und das war natürlich ein feucht-fröhliches Jugendleben, wie Sie sich vorstellen können. Da waren auch die Seminargruppenberater mit dabei. Und ich bin so Nachzügler gewesen. Nun habe ich das riesige Glück, dass meine Schwester 4 Jahre jünger ist als ich. Und meine Schwester hat nun auch noch genau das Gleiche studiert, wie ich es vorhatte. Und wir waren in verschiedenen Seminargruppen. Also Geschwister haben quasi zusammen studiert. Der Vorteil war einfach, sie hat für mich mitgeschrieben in den ersten Vorlesungen, in den ersten Sachen. Und Blaupapier ist sowieso ein ganz teurer Rohstoff gewesen. Na, heute macht man das ja alles mit dem Computer. Und damals also gehen so 3, 4, 5 Leute, wenn du mal eine Vorlesung geschwänzt hattest, die, alles mit Blaupapier. Und dann, ne, wenn du denn der Letzte warst, dann, naja, dann hast du eben das gesehen, was gekriegt, was man kaum noch lesen konnte. In diesem Wohnheim sind die Geschichtsstudenten alle zusammen, die männlichen Geschichtsstudenten, Frauen konnte man das nicht zumuten, alle zusammen untergebracht gewesen, hat also vom 1. bis zum 5. Studienjahr hat man zusammen studiert, und das war eigentlich auch ein ziemlich kameradschaftliches Verhältnis, haben sich sicherlich, es gibt, also Historiker finde ich ja, sind ja, aber einige so sind ja ziemlich kompliziert, manchmal in der Persönlichkeit, so, das hat sich da auch schon so angedeutet, also da gab es einen, der war im 5. Studienjahr, und ich sollte eigentlich, für mich hatten sie keinen Platz mehr. Und dann kam ich dort an, und dann hat er mir dann so ein zweites, ich sollte zu dem aufs Zimmer. Und dann kam ich rein, und das war natürlich alles voll. Er hatte das als Einzelzimmer irgendwie durchbekommen und hatte sein Fahrrad drin stehen und hatte, die Schränke waren alle voll und so. Und ich sagte dann, hallo, ich bin der und der, ich soll hier mit rauf. Und der hat natürlich, also Herr Gudosch, müssen wir nachher streichen, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Der sagte dann zu mir, du kannst hier gerne raufkommen, du siehst ja, hier ist alles belegt. Ich sagte dir gleich, du lebst aus dem Koffer. Nun war ich natürlich aber auch gewöhnt, dass ich mich durchsetzen kann in der Armee. Und bin zum Schrank hingegangen, hab den angekippt, da fiel das raus, da ist doch Platz. Da wollte er mich. Das sind auch so die kleinen Sachen, die man da so hatte. Und dann bin ich dann glücklicherweise in ein anderes Zimmer gekommen, wo eben auch Leute aus dem ersten Studienjahr waren, aufgrund einer Tatsache, dass ein Kommilitone sehr, sehr krebskrank war. Das hängt daher auch mit Stadtsicherheit zusammen und so weiter und so fort. Der ist jetzt auch leider schon verstorben. Aber solange der im Krankenhaus war, konnte ich dann halt dieses Zimmer nutzen. Also man hat sehr schnell Kontakt gehabt, man hat die Freizeit zusammen gestaltet. Es gab viele, man hat den Abend meist auch in Meli verbracht, also ne, da habe ich auch meine ersten Prüfungen gewonnen, da waren die Prüfer eben auch da, und da hat man dann, ja, das war schon mit Reno Stutz seiner Zeit die erste Geschichtsprüfung, und es gab natürlich auch ganz feste Termine, die eben auch gefeiert wurden, und daran erinnere ich mich es sind einfach Gelder gewesen, die da waren. Jeder Verein hatte sein Geld, und die deutsch-sowjetische Freundschaft, da waren wir alle drin, hatte natürlich auch Gelder. Und alle mussten Russisch machen. Man hat einen Abschluss in Russisch bekommen. Ich habe insgesamt in meinem Leben 12 Jahre Russisch gelernt und habe aber nie so richtig was behalten. Das lag aber auch daran, dass die Frau Engel, Adele Engel, aus Kasachstan kam, glaube ich, und die wollte Deutsch sprechen mehr. So, und die Jungs waren, die von der Armee kamen, die waren immer ein bisschen schwächer im Russischen, die wurden in eine Gruppe zusammengefasst, und die Mädchen, die waren immer ein bisschen fleißiger, die in einer anderen Gruppe. Und nun gab es aber diese Gelder eben von der deutsch-sowjetischen Freundschaft, und da hatte man dann beschlossen von der FDJ, da würde man ein russisches Fest machen, anlässlich dieser deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und das haben wir dann genannt Russischer Winter. Und Mit mir zusammen hat studiert Thorsten Koop, Bundesliga-Schiedsrichter, der auch in diesem Häuser-Skandal, der war immer ein Zimmer weiter, wir waren auch eng befreundet. Und haben wir das Zimmer dann aufgeräumt, es wurde richtig eingeheizt, es war im Winter, es war knackenkalt. Und die kleinen Teufelchen von der deutsch-schwedischen Freundschaft, hier, das waren so, haben meist immer Mädchen gemacht, diese Posten, weil die Jungs hatten dazu nie Lust. Die haben dann Suljanka gemacht und es gab Wodka in Strömen. Und die Russischlehrerin, die hoffte dann einfach nur, sie würde dann kommen, dachte sie sich so. Und dann sitzt man dabei und man isst ein bisschen Suljanka und man spricht natürlich Russisch, nicht Deutsch. Und sie verbessert nur die Fälle. Sie korrigiert dann nur die Aussprache und so weiter und so fort. Und dann war sie furchtbar enttäuscht und sagte sie, sie erregte sich dann so furchtbar auf in der nächsten Unterrichtsstunde mit mir. Und ich kam da an und dann sehe ich, es wird gar kein Russisch gesprochen. Die sind nur voll wie die Russen. Und das sind so Sachen gewesen, dass man versucht hat, natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Das ist auch teilweise gelungen. Und wo man dann auch von der Leitung des Hauses, der Geschichte, auf bestimmte Festtage, kommunistische DDR-Feiertage, da musste man eben natürlich zusammen anrücken und da hat man dann eben versucht, so ein bisschen netter zu gestalten. Ich weiß, beim 1. Mai gab es vor der Mai-Demonstration auf dem Hinterhof der Sektion ausgegeben von den Dozenten die berühmte Maibowle. Ja, also in 2 10-Liter-Eimern mit irgendwelchen Früchten drinnen und viel Wodka hat man sich versucht, das Ereignis ein bisschen schön zu trinken. Das war damals auch nicht so mein Ding, das wollte ich nicht, wollte auch nicht mit den Leuten zusammenstehen. Und deshalb, weiß ich noch, erstes Studienjahr, 1. Mai 1988, sind wir dann hin und dann mussten wir losmarschieren. Und das war auch schon dort so eine Art Hierarchie. Das zweite Studienjahr, das im Jahr davor, erstes Studienjahr war, die mussten die Winkelemente tragen, so rote Nelken und Spruchbänder und all so ein Blödsinn. Und nun kamen sie dann an, der gute Ivo, dem hatten sie dann aufgedrückt vom zweiten Studium, er soll mal an die Neuen die Winkelemente verteilen. Und dann kam er dann an so, und ich hatte auch kein FDJ-Hemd mehr, weil das war mir nicht, ich habe das immer so, ich sag kein Geld und die sind alle so eng und so lütt und so. Das hat man auch durchgehen lassen. Und dann kam Ivo dann an und sagte, hier, du musst auch sowas tragen. Hatte 8 Stück in der Hand davon. Und er war der Erste, der mich fragte, ne, hier, du, hier, so, um ein Zeichen zu setzen, hier, der große Fred, der muss auch tragen. Und ich guckte ihn und sage, wenn du jetzt mit dem ganzen Mist ankommst, also ich nehme davon nichts, dann bring das zurück oder trag das selbst. Und die anderen haben das gesehen, hat auch keiner was genommen. Da rannte Yves dann mit 3 Dingern rum. Er hat sich nur auch nicht getraut, alles wegzustellen. Und so haben wir dann den 1. Mai dort gefeiert. Das Studium war sehr verschult aufgebaut, was Vorteile hat, aber natürlich das freie Studieren behindert. Der Tag, jeder Tag ging los um 7.15 Uhr. Dadurch, dass es Seminargruppen waren, fiel sofort auf, wenn jemand fehlte. Es war um 13 Uhr eine kleine Pause, da konnte man schnell in die Mensa laufen, was essen. Dann ging es um 14 Uhr so in dem Dreh immer weiter, bis gegen 18 Uhr. Also wir haben gut eine 30-Stunden-Woche gehabt, also unheimlich verschult. Es mussten Hausarbeiten gemacht werden, die man aber nicht häufig so nicht machte. Und es war damals schon, fand ich, sehr schwer, an Bücher ranzukommen. Ich habe dann später, als ich bei Herrn Krüger Assistent war, festgestellt, dass zwar eine Menge Bücher vorhanden waren, aber für uns einfache Studenten gab es den Lesesaalbestand. Da waren dann diese 10 Bände deutsche Geschichte, so ein paar andere Standardsachen. Das war Marx, Engels und Lenin natürlich drin. Und da sollte man da was zusammen, sich zusammenlesen. Das war alles so nicht mein Ding. Das hat nicht Spaß gemacht, dort im Lesesaal zu sitzen. Und ich habe dann später festgestellt, also dass die Nazi-Literatur, die war frei zugänglich. Das habe ich ja so nie gedacht. Also die ganze auch Hitler, Mein Kampf, Rosenberg, Mythos des 20. Das stand da so rum. Da hätte man rangehen können. Nun verteilt auf irgendwelche anderen Zimmer. Ne? Und man hat das sicherlich nicht gleich gefunden. Aber wenn man gesucht hätte, hätte man es gefunden. Was weggeschlossen war in den sogenannten Giftschränken, das war die aktuelle Literatur der Bürgerlichen. Der Bundesrepublik Deutschland, so Hermann Weber beispielsweise, Geschichte der DDR. Das ist so nicht frei zugänglich gewesen. Es gab auch so ein paar Besonderheiten im ersten Studienjahr. Beispielsweise musste man einen Mensa-Einsatz machen. Das heißt, wir mussten den Abwasch bewältigen. Wir mussten, eine Woche lang gab es dann verkürzt Unterricht nur, also sonnabends wurde auch unterrichtet, ne? Ganz klar, nur bis mittags, aber immerhin. Und die gesamte Seminargruppe ging dann eine Woche lang in die Mensa und musste den Abwasch machen. Abwaschen, die große Topfwäsche und so weiter und so. Das war eine ganz schöne Schweinearbeit, ne? Also heute ist das natürlich so nicht mehr. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Interessant ist natürlich auch das Prüfungssystem, da man da in der DDR weniger Wert gelegt worden ist auf die schriftliche Arbeit als auf die mündlichen Leistungen. Und man hatte nach jedem Semester, also nach einem halben Jahr, wenigstens 4 bis 8 Prüfungen, mündliche Prüfungen, immer eine halbe Stunde. Also man war dann wirklich in den Semesterferien damit beschäftigt zu lernen, richtig doll zu lernen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist natürlich für ein Lehrerstudium, wenn man mal diesen ganzen roten Rattenschwanz weglässt, den man als Geschichtsstudent natürlich noch viel besser drauf haben musste als alle anderen. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist für ein Geschichtslehrerstudium natürlich unheimlich gut ist, wenn man die gesamten Geschichtsepochen im Kopf hat. Ja, also ich habe dann im Referendariat, ich habe so ein halbes Jahr Referendar in der Schule gemacht, ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, die fachliche Vorbereitung des 30-jährigen Kriegs von Luther und so weiter und so fort. Da habe ich nie Schwierigkeiten mit gehabt. Die westdeutschen Kommilitonen, wir hatten damals Kontakt zu Hamburgern, die haben teilweise bis zu 8 Stunden gesessen, nur um sich den fachlichen Kram zu erarbeiten. Ich meine, sie waren natürlich in der Lage, ne? Aber es ist unheimlich zeitaufwendig. Das ist vielleicht so ein kleiner Vorteil gewesen des DDR-Studiums. Eine weitere Besonderheit war, dass alle Männer nach dem ersten Studienjahr nochmal zum Militär mussten. Seligenstadt. Und das war auch wieder eine Sache, vor dem hatte ich barbarischen Horror. Da bin ich auch nicht cool genug gewesen. Also ein Freund von mir, der musste auch mit hin, der gute Jens Stark, jetzt Chef bei der Barmer, da hatte der Vater gesagt, wo willst du denn Militär? Ich will eine Garage bauen. Jetzt gehst du hin, sagst du bist krank. Das hat funktioniert. Ne? Und wir sind dann auch wirklich hin. Ich habe einen großen Bammel gehabt. Also die Mädchen mussten alle, 500, 600 Frauen mussten alle in so ein Wehrerziehungslager nach Prero. Ne, also so viele Frauen ist zusammen ist auch problematisch, ne? Und die Männer, die das nun alle kannten, die mussten dann noch wurden noch mal richtig eingerüstet kriegsmäßig und sind dann alle mit dem Sonderzug nach Seligenstädt gefahren, über 1000 Leute, und haben dort eben noch mal eine militärische Ausbildung erfahren mit dem Ziel, diese Leute zu Offizieren zu machen. Nun hatte ich mich am Ende meiner Armeezeit zu einem Offiziersbewerber bereit erklärt, weil ich mir sagte, du kommst in der DDR an diesem verdammten Moloch NVA nicht vorbei und du möchtest, wenn du das nächste Mal hinkommst, du möchtest nicht wieder der Letzte sein in der Kette. Und habe dann gesagt, okay, ich werde Reserveoffiziersanwärter, wurde gleich zum Feldwebel geschlagen und in Seligenstädt war dann das Ziel, mich zum Leutnant zu machen. Und das war natürlich auch eine etwas skurrile Situation. Also erstmal, die Geschichtler fuhren alle an, von Rostock aus, und ein Teil von denen fiel in Seligenstädt wirklich aus dem Zug. Also so wurde da schon erstmal getrunken, weil die Stimmung war mies. Man wollte einfach nicht. Dann wurden wir eingekleidet dort und wurden dann zu Motschützen ausgebildet. Seligenstädt, das liegt bei in der Nähe von Aue dort, das ist so die Uranhalden. Sie wissen ja, die Sowjets haben Aue, dort die Wismut, ziemlich ausgebeutet, weil es das einzige Uran war, was in ihrem Verfügungsgebiet war 1950. Das brauchte man für den Bau der Atombombe. Und diese riesigen Uranhalden, 5-6 Kilometer, eine Ebene, dort haben wir eben Schützengräben gebuttelt und haben dort für die Heimat geschrien und haben dann den Grabenkampf geübt und sind mit Panzern wie die Irren durch die Gegend. Es war eine dumme Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schlimm war auch, dass man aus den eigenen Reihen wieder Offiziere bestimmte, das waren die, die länger gedient haben, und da hat man dann auch so wieder so die Persönlichkeiten gegeben. Es gibt einige, denen zieht man Uniformen an und die drehen völlig frei. Ne, und in zwei Fällen, die mussten nach dieser Ausbildung auch den Studienort wechseln, weil die hatten sich so unmöglich gemacht, dass man denen richtig Dresche angeboten hatte. Ja, das war die Zeit, es war alles ganz schön militärisch aufgebaut und dann wurde man auch noch zum Offizier geschlagen. Das fand in der Aula statt Und das war dann wieder so ein Erlebnis. Steffen Tietze, Sportstudent, ich mochte ihn ganz gerne, war so ein Bodybuilder schon zu DDR-Zeiten, der war eigentlich nur, der sollte nur Unteroffizier werden. Und dann wurde der aber am 1. Mai, am 8. Mai eingeladen, Tag der Befreiung, da werden die Offiziere, die neuen Offiziere ernannt, wurde er in die Aula eingeladen zur Ernennung der Offiziere. Und er ging dann hin zum Wehrkreiskommando und sagte, also da liegt ein Fehler vor, ich habe bloß die Unteroffiziersausbildung mitgemacht. Und dann also so ein dicker Wehrkreiskommando-Offizier, dann,
das kann doch gar nicht sein. Das gibt es tatsächlich. Da ist also ein Fehler unterlaufen. Das ist jetzt völlig egal, Sie werden auch Offizier.
So, da hat man so, ne, wo man dann sagt, warum mache ich das denn, ne, wenn es dann wirklich also völlig egal ist. Und das ist eigentlich so das Letzte, was ich aus der DDR gehört habe oder von der DDR, und dann hatte ich auch ziemlich abgeschlossen mit der DDR. Ich hatte mich damals vor allen Dingen für Germanistik interessiert, für die Weltanschauungslyrik Schillers und bin also einige Male in Weimar gewesen, in diesem Nationalarchiv. Ein paar Minuten habe ich noch, ja. Und achso, muss man drehen, ne? Ja. Und, also ich war in Weimar und habe dann schon so ein bisschen für meine Staatsexamensarbeit. Habe so ein bisschen für meine Staatsexamensarbeit geforscht. Mit meinem besten Freund Frank Pieplu zusammen. Der hatte Goethe, ich hatte Schiller. Und das war auch wieder so eine Sache, die eben ganz deutlich die Mangelwirtschaft der DDR zeigte. Ich habe die ganzen Originale. Die ganzen Schiller, Original, deutsche Größe und der ganze Kram, ne? Ich habe das Original immer in der Hand gehabt. Das kriegst du heute gar nicht mehr. Also so einen kleinen Studenten wie mir, drittes Studienjahr, gibt man diese ganzen Schriften in der Hand und habe dann da so ein bisschen was abgepinselt. Und der große Umbruch war dann natürlich die Wende. 1989, es hat also ganz heiße Diskussionen gegeben. Ich erinnere mich auch an eine Versammlung der Historiker in Raum 218. Und dort saßen die ganzen Dozenten und die Studenten saßen oben und es hat ganz harte Auseinandersetzungen gegeben über die historische Lüge. Also es wurden eben solche Sachen angesprochen wie Katyn. Das war ja bekannt. Man hat es nur nicht offiziell gelehrt. Ja, also man hat in diesem Studium also Unwahrheiten weitergegeben, die einfach nicht, das war eben nicht gewollt. Und das hat, da hat man eben die Hochschullehrer darauf angesprochen, die haben gesagt, ja, es hat es gegeben, wir haben es eben nicht gesagt, jetzt sagen wir es damit und so weiter und so fort. Und das war natürlich schon irgendwo eine Aufbruchsstimmung, aber diese Aufbruchsstimmung war unehrlich. Das muss ich so deutlich so sagen. Also man hat im Prinzip wirklich nur versucht, dort sein Hemd zu retten. Ich erinnere mich an Karl-Heinz Jahnke, muss ich auch ganz deutlich sagen, Karl-Heinz Jahnke ist der bekannteste Faschismusforscher hier in Rostock gewesen. Karl-Heinz Jahnke brachte dann immer so in seinen Vorlesungen so immer aktuelle 5 Minuten über die Revolution, die im Land stattfand und sagt, warnt und so. Und aus Leipzig sind jetzt wieder Leute angereist, die wollen die Situation hier anheizen. Also die Konterrevolution ist überall. Ja, so, also wir waren ja proletarisch geschult, so hat er versucht zu argumentieren. Dann ging er über auf die Novemberrevolution, hat uns erzählt, was hat seine Vorlesung über die Novemberrevolution gehalten. Und das war auf einem so, jetzt im Nachhinein gesagt, ne, ich meine, im Nachhinein ist man klüger, auf einem so niedrigen Niveau, ich habe mir die mal rausgesucht vor einiger Zeit, das ist eigentlich unvorstellbar. Der hat eigentlich nur Daten abgehandelt und hat gesagt, wann was war. So und so viel im November, um 3.17 Uhr gehen die Matrosen los und um 3.22 Uhr erreichen sie das. Und so war eine seitenweise, habe ich mir den Kram aufgeschrieben, über die Novemberrevolution. Das erste Mal, wo das deutsche Volk die Monarchen und den Monarchen eben aus dem Land jagt. Ich meine, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht, die ganze Darstellung. Und dann kam er endlich zum 18. Januar 1919 und dann starben Rosa. Und hier der andere hier, ne, so richtig. Und dann Karl und Rosa, er sprach immer von Karl und Rosa, die starben dann. Und das war so emotional und ich bin davon überzeugt, dass er hat fast geweint. Er hat mir leid getan. Leid getan in dem Moment. Ja, wir haben dann versucht, ich muss dazu sagen, ich habe mich an der Wende weniger beteiligt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade furchtbar verliebt. Und ja, das ist dann nun mal so, das passiert ja. Und bin dann zwar auch zu Demonstrationen mitgelaufen, bin auch in den Kirchen mit gewesen. Das war eine junge Dame, die war etwas kritischer schon zum Start schon. Und habe dann in der Kirche auch mitbekommen, wie Briefe von Häftlingen in der großen, in der nicht in der Marienkirche, in der anderen, in der Nikolaikirche, wie Briefe von Häftlingen verlesen wurden. Und eine junge Frau schrieb dann, ja, ich sitze gerade im Gefängnis, der Brief ist irgendwie raus, und ich sitze im Gefängnis und mir fallen die Haare aus und so weiter und so fort. Das hat die Mutter verlesen. Und damals dachte man, das ist immer noch so Propaganda. Also ich kenne die junge Frau mittlerweile, die wohnt jetzt nämlich heute neben mir. Und ich kenne auch die Akte, das ist wirklich so gewesen. Also das, der ging es da ganz mies. Und man hat in der Kirche erstmal über solche Sachen, über sowas wie das Gefängnis, sowas hier irgendwo geben muss, davon hat man erstmal erfahren. Wir sind hier zweimal, die Hermannstraße, zweimal am Tag sind wir langgelaufen. Man wusste, da ist Staatssicherheit. Man hat immer so einen kleinen Bogen rumgemacht. Aber man hat nicht gewusst, dass es hier ein Gefängnis gibt, wo 4000 Leute drin gesessen haben. War ja gar nicht möglich. Ne? Und dann war die Grenze offen. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch in Tierfeld gewohnt. In so einem, das war dann schon auf, die Geschichten waren aufgelöst, weil die Buden fielen da alle zusammen. Und ich habe dann so mit Leuten, die Landwirtschaft studiert haben und so weiter und so fort, in so einer Baracke gelebt. Da gab es auch eine Partei aktiv, also so eine Partei, also in der, muss man sich mal vorstellen, die hatten wirklich in dieser Baracke, hatten die so eine Parteivorsitzende, so eine Parteigruppe gewählt und trafen sie, das war also eine furchtbar rote Zicke war das. Und dann war die Grenze nun endlich offen, am 9. November, und die ersten, die drüben waren, das war dieses Parteiaktiv. Ich hatte irgendwie keine Zeit. Die sind rübergefahren und kamen dann zurück. Oh, toll, wir waren im Westen und so weiter und so fort. Und oh, guck mal, hier Rotkreuzdecken mitgebracht. Sie haben wirklich alles mitgebracht, was sie erstmal mitbringen konnten. Wer weiß, ob man nochmal rüberkommt. Und ich hatte mir damals also relativ viel Zeit gelassen. Ich wollte nicht in diese Hysterie rein. Das erste Mal, dass ich rübergefahren bin, war mit meinem guten Freund Marco Rillinger nach Lübeck. Und man hat ja auch dann... ja, Schallplatten wollte ich kaufen und sollte was für die Freunde mitbringen, irgend so ein Deo und so ein Kram. Es war natürlich eine unheimliche Aufregung in Lübeck selbst und ja, dann ist man auch mal, das kannte man nicht, in so einem Sexshop drinne gewesen, das habe ich ja gar nicht begriffen, was das sollte. Dann hat man natürlich seine 100 Mark abgeholt und dann standen wir in Lübeck an so einem Bratwurststand. Und es kam ein Mann, das war so ein richtiger Norddeutscher, unheimlich nett, und der, ah, ihr kommt aus dem Osten und so weiter und so fort. Und ich dachte, nee, das wollte ich ja nur auch nicht gleich als Ossi dort. Und naja, gut, dann irgendwann hatte man das zugegeben, man hat es ja auch an der Kleidung gesehen. Und der kam dann, oh, tolles Ding, was ihr da gemacht habt, Mann, habt ihr einen Mut und tolle Sache. Und ich will euch eins sagen, wenn das noch so weitergeht und wenn jetzt die Mauer auch noch in Berlin fällt, dann sind wir im nächsten Jahr sind wir ein einheitliches Deutschland. Und da machte das Klick bei mir, weil das kann nicht sein. Weißt du, du bist hier in dem Staat aufgewachsen, du hast so und so viele Sachen durch. Der Sozialismus ist das Beste, was es gibt, das haben die immer gesagt. Der Sozialismus, das steht doch überall drin bei Marx und Engels, das höchste Ziel der Gesellschaft, dann der Kommunismus, das kann nicht sein. Da habe ich dann noch mit dem diskutiert. Ja, dann komm, bleib mal ganz ruhig und so, und das wird schon so kommen und so. Und hier hast du einen Zehner. Dann nahm er dann 10 D-Mark, steckte mir die in die Tasche so, und ich war innerlich so aufgebracht. Ich habe die nicht so richtig in die Hand genommen und habe dann die rechte Hand und wollte ihm das dann so zurück. Aber dann hat der Geiz gesiegt, das gebe ich auch zu. Ich habe die 10 Mark genommen. Ne? Aber damals, das hat dann so einen Klick gegeben. Und dann, was macht man dann? Wissen Sie, wenn Sie Zeit Ihres Lebens etwas studiert haben und Sie merken, also das große Ziel Ihres Lebens ist doch nicht so, was tut man dann? Man liest nochmal nach. Das habe ich dann auch wirklich getan. Ich habe angefangen zu lesen und habe mir dann auch wirklich mal so einen Marx-Schinken vorgenommen. Das hatte man ja alles zum Abitur schon bekommen und habe nochmal nachgelesen. Und das hat keine Antworten gegeben. Und dann habe ich mir Bücher gekauft, westdeutsche Bücher. Das war das erste, weiß ich noch, von Volker Elis Pilgrim, Adieu Marx. Eine Sache, das ist also ziemlich vulgär geschrieben, aber wo eben auch Seiten von dieser Person Marx zur Sprache kamen, sein Verhältnis zu Frauen, sein Verhältnis zu den Kindern, sein Verhältnis zum Geld und so weiter und so fort, das kannten wir nicht. Das war ja ein Heiliger, der gute Marx. Ne? Und so hat man sich versucht, so langsam hochzuarbeiten, und dann kamen wir mit den Dozenten ins Gespräch. Die waren völlig verunsichert. Ich weiß, es gab ein Seminar Geschichte der DDR, und der zuständige Dozent Dr. Drews, netter Typ, ohne Zweifel, aber in diesem Seminar hangelte man sich von Parteitag zu Parteitag und hat geguckt, was hat die SED beschlossen. Hirnrissig. Und nun war klar, so ging es nicht weiter. Da kam der an mit einem neuen Ding und sagt, hier, super Illo. kam er an 1990, haute die auf den Tisch und sagte, hier, da steht da stehen neue geschichtliche Sachen drin. Ja, das kann es doch wohl jetzt nicht sein, dass ich mich dann an so einem blöden Blatt, dass ich daran Geschichte lernen soll. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Da bin ich mit meinem Freund nach Hamburg gefahren, sind dann zur Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg und haben dort Bücher geholt. Und das waren damals goldene Zeiten. Wir haben also den ganzen Kofferraum mit politischer, historischer mit Büchern nach Rostock geschleppt und haben das den Dozenten hingestellt. Und die waren verblüfft und sie waren aber auch schon innerlich verhärtet. Die Bücher habe ich alle so, wie ich die im Karton dorthin gestellt habe, habe ich die alle so 1993, als wir die Bibliothek umgezogen, mit der Bibliothek, habe ich die alle so gefunden. Da hat keiner reingeguckt. Ne? Das, man war eben noch nicht so weit und das hat einem dann ganz schön wehgetan und wir haben dann uns bei der neuen Regierung, die in Schwerin entstand, beschwert, dass wir hier keine vernünftigen Lehrinhalte hatten. Wir haben ja 6 Monate im Jahr frei gehabt, war alles im Umbruch. Wir sind innerhalb von Minuten, innerhalb der neuen Regierung, bis zum Staatssekretär Thomas de Maizière, ja heute also persönlich da gewesen, der sich dann eben anhörte, unsere Leiden anhörte und sagte, ja, also man hoffe ja, dass man das endlich verändert und dass der Hochschulerneuerungsprozess in Gang gesetzt wird. Und wenn es eben nicht geht, dann müssen wir an eine andere Universität gehen. Und dann kamen wir zu so einem zuständigen Referenten, so ein alter Oberstudiendirektor aus Westdeutschland, Herr Ilse, werde ich nie vergessen. Ja, dann müssen Sie mal woanders hingehen, sagte er zu Pieple und zu mir. Aber eins sage ich Ihnen gleich, gehen Sie nicht nach Bremen, dann ist der Ho Chi Minh-Fahrt. Dann brauchen Sie nicht wieder zurückzukommen. Also es gab so Universitäten, die hatten so einen schlechten Ruf noch von 1968, und das sagte er uns dann gleich. Und wir haben dann relativ schnell beschlossen, eben nach Hamburg zu gehen, um dort zu studieren. Und haben dann natürlich auch unsere Erfahrung gemacht. Wir sind also da auch durchgereicht worden. Das ist ja schon so was Besonderes gewesen, so ein Ossi, der da rüber geht. Und haben auch also unter ganz skurrilen Bedingungen gelebt, weil wir hatten ja kein Geld oder nicht so sehr viel Geld. Und da habe ich dann auch das erste Mal also Herrn Krüger kennengelernt. Und also die Geschichte darf ich dann auch ganz kurz erzählen, weil sie auch irgendwie so typisch ist für sein Wesen. Also wir kamen rein, es war proppenvoll, er hatte viel zu tun. Rein, 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 rein. Und dann saß er dann und dann merkte er dann, ja, wir kommen aus Rostock. Und dann wurde er sofort hellhörig und dann hatte er aber wirklich keine Zeit. Dann, ja, was machen Sie jetzt? Wo sind Sie denn jetzt? Und er hatte dann zu tun und sagte, ja, pass auf, ich würde mich unheimlich gerne mit Ihnen unterhalten. Und hat er uns Geld für die Mensa gegeben. Und wir dachten, er kommt mit. Nee, also er würde dann essen, würde er nicht. Also wir sollen dann später nochmal reinkommen. Und daraus ist dann eine ziemlich enge Zusammenarbeit entstanden. Kerstin Krüger ist ja dann also relativ schnell nach Rostock gekommen, hat hier erstmal, also hat in Hamburg gearbeitet, hat hier gearbeitet. Und das ist ja dann letztlich deine Geschichte, nicht meine Geschichte. Und ich habe dann das Studium zu Ende gemacht, habe dann 1993 das Examen gemacht. Das war so, dass wir mussten aufgrund unseres DDR-Studiums 2 Jahre länger studieren. Ich wäre normalerweise 1991 fertiger Lehrer gewesen. Wir haben natürlich alle ganz schön geschluckt, weil das so eine Art Diskriminierung war, so von vielen empfunden wurde. Im Nachhinein muss ich sagen, das war das Richtigste, was es gibt. Nochmal, ne, wenn man vernünftige Lehrinhalte hätte. Wir haben nun in Hamburg studiert, wir haben sehr viel bei Kerstin Krüger gemacht. Ich habe dann 1993 dann mein Staatsexamen gemacht, das hat auch ganz gut geklappt. Bin dann an die Schule gegangen nach Parchim, dort erstmal Referendariat, so Lehrerreferendariat. Und bin dann 1994, am 1. April 1994, hatte Kerstin Krüger quasi eine Stelle hier, eine Assistentenstelle, und diese Stelle wollte er mit jemandem besetzen, der so mehr so für die verwaltungstechnischen Dinge und so weiter, also für den Neuaufbau der Universität, für der da mithelfen konnte. Und da hat er dann damals, ich sag mal, glücklicherweise mich genommen. Im Nachhinein, glaube ich, hat Kerstin Krüger mich auch genommen, weil ich sicherlich mit der DDR schon abgerechnet, ich hatte Schluss gemacht mit der DDR in mir. Wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie sich jahrelang damit beschäftigen, dann ist dieses Beschäftigen mit der DDR ist auch ein Weg der Distanz. Man distanziert sich immer mehr von diesem Sozialismus. Und er wusste, glaube ich, dass ich in einigen Dingen eben auch ziemlich kompromisslos bin und auch unpopuläre Entscheidungen durchsetzen kann, weil es ja natürlich für mich sehr schwer war, hier unter den alten Kollegen, die mir gerade die Prüfung angenommen hatten, und es ist gerade so eine Entlassungswelle, und du kommst so als junger Schnösel dort rein und wirst dann noch quasi so als der Vertrauensassistent des Chefs gehandelt. Das ist natürlich unheimlich schwer gewesen für mich. Und da hat es auch eine ganze Reihe von Intrigen gegeben. Es hat Verleumdungen gegeben. Es hat einmal, in einem Fall ging das bis zum Personalchef, weil ich angeblich behauptet hätte, dass jemand bei der Stadtsicherheit gearbeitet hat von den Studenten. Das war noch ein ganz enger Freund von mir. Also das waren schon ziemlich hässliche Situationen, die ich dann in den 90er Jahren mit durchgemacht habe. Und gerade jetzt auch bei diesen Verleumdungen hat es aber einige gegeben, die dann nach 2000 zu mir gekommen sind und sich bei mir entschuldigt haben. Das ist natürlich dann was Schönes, ne? Da kann Freundschaft auch wieder leben. Es ist aber eine Situation gewesen, wir haben so etwas wie eine französische Revolution erlebt, ja. Alte Werte, die eben völlig gebrochen sind, das Leben, das auf den Kopf gestellt war, und man musste sich erstmal neu finden, neu wieder justieren, man musste auch seine Karriere neu planen. Wir sind ja Menschen gewesen, die man in einem sehr geradlinigen marxistischen Sinne entzogen hat. Also, ich mache meine Abitur, ich gehe zu NVA, dann studiere ich und dann bin ich Lehrer, Geschichte Deutsch, bis zu meinem 65. Lebensjahr, und ein vernünftiger Rentner stirbt dann mit 66. Ne? Also das ist ja, und wissen Sie, diese geradlinige marxistische Denkungsweise, das mussten wir erstmal ablegen. Wir mussten, ich kann das machen und ich kann auch eine dritte Möglichkeit, habe ich auch noch. Man muss also verästelt denken. Ne? Und das mussten viele Leute erstmal lernen und mussten sich eben auch neu justieren, aber aus meiner Sicht haben das alle irgendwie geschafft und sind heute also relativ glücklich. Und damit möchte ich dann jetzt auch erstmal enden.
Vielen Dank. Es gibt aus Zeitgründen im Moment keine Diskussion. Sollte sich der Bedarf ergeben, holen wir das vielleicht nach. Darüber müssen wir dann sprechen. Aber jetzt hat
Ich würde mal sagen, also wenn es vielleicht, also ich meine, ich muss um halb zu Hause sein, also wir könnten 5 Minuten, wenn es dringende Fragen gibt, weil es, glaube ich, ist Ihnen gegenüber unfair, wenn ich jetzt einfach so verschwinde.
Also wir könnten es doch so verlegen, in 2 Wochen haben wir Diskussion.
Ja?
Dann würden wir darüber reden, welche Fragen wir stellen,
Das dauert mehr als 5 Minuten.
Alles klar.
Die studentische Perspektive ist bei uns neu, sie ist auch jetzt neu, dafür sind wir auch dankbar, sind bereichert. Die studentische Perspektive ist neu in dieser, sagen wir, zeitlichen Tiefe. Das hatten wir bisher nicht. Mir ist nämlich aufgegangen, es ist eigentlich ungerecht, den Studis jetzt bloß leibhaftige Profs vorzusetzen. Denn die haben eine ganz andere Perspektive. Die
sitzen irgendwo im Oberstudium. Herrschaftswissen.
Naja.
Studis haben auch geherrscht. In dem Sinne. Wir danken für dieses Mal. Gut. Und vertagen uns.
Also dann.